Vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Beuern-Effelsberg gab es 4 Pressemitteilungen. Heiße Wissenschaft im kalten Universum, das Universum auf die Waage stellen, rätselhafter kosmischer Strahlungsausbruch wiederholt sich in gleicher Quelle und ultrakurze Radioblitze von kosmischen Geschossen. Was dahinter steckt, das frage ich Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Guten Tag, Dr. Junkes.
Ja, schönen guten Tag, Herr Höhner.
Heute haben wir gleichzeitig 4 Meldungen, die wir versuchen, kurz abzuarbeiten. Das erste Stichwort, kalter Staub im Universum. Was wäre hierzu zu sagen? Was waren da für neue interessante Entdeckungen?
Ja, das ist eine recht umfängliche Karte, die wir mit dem Detektor an Bord unseres APEX-Teleskops in Chile durchgeführt haben. Und APEX ist ein Submillimeter-Teleskop von 12 Metern Durchmesser an einem ganz besonderen Standort in über 5000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Und das macht eben auch diese ganz kurzwellige Radiostrahlung im Bereich von Submillimeter-Wellenlängen zugänglich. Und die Karte, um die es sich hier handelt, mit dem schönen Namen Atlas Gall, und das steht als Abkürzung für APEX-Teleskop Large Area Survey of the Galaxy, also eine Kartierung unserer Milchstraße, des inneren Bereichs unserer Milchstraße rund um das Zentrum, das galaktische Zentrum. Und was man eben damit kartiert, das sind vor allem die Regionen, in denen neue Sterne entstehen. Und das heißt, diese komplette Kartierung mit 140 Grad in Länge am Himmel, das heißt, die Länge dieses Streifens, da könnten sie 280 Mal den Mond nebeneinander legen, um das zu erfassen. Und dort spielt sich also das meiste bei der Sternentstehung in unserer Milchstraße ab. Und was man jetzt mit Atlas Gall erreicht hat, ist eine sehr hochaufgelöste Darstellung, womit man eben diese ganzen Sternentstehungsgebiete auch im Detail erfasst. Und tatsächlich stellt diese Karte eben auch eine Fundgrube dar für die Erforschung dieser Strukturen, für die Erforschung dieser Sternentstehungsregionen. Und da wird es natürlich nicht bei dem einen Teleskop bleiben. Da setzt dann eben APEX auch als Pfadfinder ein und liefert das Material, um das eben mit einem ganzen Netzwerk zusammengeschalteter Teleskope mit Namen ALMA oder Atacama Large Millimeter Array untersuchen zu können.
Und dann gibt es passend dazu noch eine zweite Meldung, nämlich unser Universum auf die Waage stellen. Das stelle ich mir recht schwierig vor, denn wie wir alle wissen, ist ja das Universum mindestens, naja, sagen wir mal, rund 13,5 Milliarden Jahre alt, also hat doch eine riesige Ausdehnung. Aber da kam uns etwas zur Hilfe.
Ja, also zwischen diesen beiden Meldungen ist lediglich die Zeit, zu der sie rauskommen, sind nämlich gleichzeitig am selben Tag. Aber die Thematik und auch die Messmethoden, die sind da sehr unterschiedlich. Worum es hier geht, das ist ein neuartiges Phänomen in der Astronomie, neuartiges Phänomen am Himmel, die sogenannten schnellen Radiostrahlungsausbrüche. Das belegt man dann auch mit der englischen Abkürzung Fast Radio Bursts oder FRBs. Und dieses gesamte Phänomen, das ist überhaupt erst seit 10 Jahren bekannt. Also im Jahr 2006 hat man den ersten schnellen Radiostrahlungsausbruch, also das spielt sich dann in Bruchteilen von einer Sekunde tatsächlich ab, überhaupt am Himmel entdeckt, und zwar mit dem australischen Parkes Radioteleskop. Und bis heute sind eben auch nur 16 dieser Quellen am Himmel bekannt, die schnelle Radiostrahlungsausbrüche machen. Das steht also noch in den Anfängen, aber jetzt ist es tatsächlich zwei Forscherteams, wo wir mit unserem Institut, dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie, an beiden beteiligt sind, bei einem sogar die Erstautorin stellen, neue Facetten dieser schnellen Radiostrahlungsausbrüche zu kriegen. Und das erste hier mit dem Titel Das Universum auf die Waage stellen, da geht es, dass man allem Anschein nach die Galaxie identifiziert hat, in der sich das Ganze abspielt. Das lag daran, dass man eben ein Nachklimmen dieses Strahlungsausbruchs verfolgen konnte, auch mit hoher Auflösung, dass man damit ein genaues Bild am Himmel kriegte, dann mit einem optischen Teleskop auf Hawaii hinterhergeguckt hat und da genau an der Stelle eine Galaxie finden konnte, und zwar eine Galaxie in der kolossalen Entfernung von 6 Milliarden Lichtjahren. Und das heißt, wenn das Ganze sich in dieser Galaxie abgespielt hat, dann muss es natürlich ein wahnsinnig energiereicher Prozess sein. Und bei dem, was dafür in Frage kommt, also sagen wir mal Neutronensterne, schwarze Löcher und so weiter, und die Energie über 6 Milliarden Lichtjahre Abstand noch bei uns ankommt, noch nachweisbar ist, dann ist es ziemlich sicher, dass das ein Ereignis ist, was diesen Stern, diesen Neutronenstern oder vielleicht auch dieses schwarze Loch nicht heile gelassen hat, sondern ein sogenanntes kataklysmisches oder katastrophales Ereignis, das die Ursprungsquelle selber zerrissen hat in dieser fernen Galaxie.
Das würde auch für das Umfeld dieser Strahlungsquelle in dieser Galaxie sicherlich auch nichts Gutes bedeuten.
Für das Nahumfeld kann man das mit Sicherheit sagen, aber das gilt ja auch, wenn man mal ein paar Stufen runtergehen, also sagen wir, das Phänomen, dass das Leben eines sehr massereichen Sterns beendet, eine Supernova-Explosion, wenn wir die in unmittelbarer Nähe unserer Sonne hätten, das wäre auch für uns ein sehr einschneidendes Ereignis. Wenn man nur bedenkt, also einer der nächsten Kandidaten für so ein Ereignis, das ist der hellleuchtende Stern Betelgeuse am Winterhimmel. Rund 600 Lichtjahre entfernt ist der von uns. Würde er zur Supernova, wir hätten einen zweiten Mond am Himmel. Und das über etliche Tage, eine Woche vielleicht, von der Helligkeit her. Rein von der Helligkeit her.
Nun ist das ein sehr regional bezogenes und einmaliges Erlebnis von so einer Sternexplosion oder, wie soll man sagen, von so einem Strahlungsausbruch. Aber jetzt gibt es ja interessanterweise eine weitere Meldung, die mehrere Strahlungsausbrüche an ein und derselben Stelle beobachtet hat. Und das deutet ja darauf hin, dass es hier sicherlich um ein anderes Phänomen handeln muss.
Ja, also das können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit schließen. Das ist die zweite wissenschaftliche Veröffentlichung, wo meine Kollegin hier im Max-Planck-Institut Laura Spittler als Erstautorin zeichnet. Und da ist es eben auch zum ersten Mal übrigens, dass man beobachtet hat, dass sich in solch einem schnellen Radiostrahlungsausbruch an gleicher Stelle, am gleichen Objekt, das Phänomen wiederholt. Und das ist eben im Widerspruch zu einem kataklysmischen Ereignis, das die Quelle zerreißt. Das heißt wiederum, wir müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es unterschiedliche Klassen dieser Strahlungsausbrüche gibt. Dass also, obwohl es bis jetzt noch ganz, ganz wenige Quellen sind, also 17 FRB-Quellen hat man insgesamt nur gefunden, da deutet es schon schwer auf unterschiedliche Klassen hin. Und das heißt, wir sind dringend auf der Suche nach weiteren Quellen, um das Ganze eben auch statistisch belegen zu können. Und im Moment ist das noch ein derartig neuer Forschungszweig, dass mit jeder neu gefundenen FRB-Quelle eben neue Forschung, neue Erkenntnisse gewonnen werden können.
Aber gibt es schon eine Idee, was es unter Umständen sein könnte?
Also der Hinweis geht eben auch auf die Entwicklung stellarer Objekte, Galaxien. Also da ist Spekulationen durchaus noch Tür und Tor geöffnet. Also einen eindeutigen Hinweis, das kann man 1:1 mit dem und dem Phänomen assoziieren, mit der und der Art von Quelle assoziieren. Dafür ist noch etwas früh.
Aber Außerirdische können wir erstmal ausschließen.
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen, ja.
Weil es schon solche Spekulationen wieder im Netz gegeben hat.
Ja, aber das kommt dann tatsächlich daher, wenn man sich nicht Gutachtern stellt, die eben die eigenen Erkenntnisse auch kritisch bewerten sollen. Dafür gibt es ja bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen eben auch diesen Gutachterprozess, das sogenannte Peer-Review-Verfahren, dass eine Fachzeitschrift immer Experten befragt vorher, die das lesen lässt, bevor sie eben wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht. Wenn die Veröffentlichung als erstes Mal in sozialen Netzwerken geschieht, dann ist natürlich nicht nur eine Diskussion, sondern vor allem auch Spekulationen, mehr oder weniger sinnvoll Spekulationen, Tür und Tor geöffnet.
Nun kommen wir zur letzten Pressemitteilung, nämlich ultrakurze Radioblitze von kosmischen Geschossen. Und die haben sogar was mit unserer Atmosphäre zu tun.
Ja, weil in dem Fall hier die kosmischen Boten, die uns erreichen, sind in dem Fall nicht elektromagnetische Wellen. Es ist nicht die Strahlung, die aus großen Entfernungen im Universum zu uns kommt, sondern es sind hochenergetische Teilchen, hochenergetische Partikelstrahlung, um die es sich hier handelt. Und diese Teilchen, wenn die auf unsere Erdatmosphäre auftreffen, mit Schmackes, mit hoher Energie, dann findet eben ein Ereignis statt, ein Kaskadenereignis. Und dabei entstehen auch Radioblitze, extrem kurzer Dauer, noch wesentlich kürzer als das vorher angesprochene Phänomen der schnellen Radiostrahlungsausbrüche. Hier sprechen wir von Milliardstel von Sekunden, wo ein kurzes Knistern, also der Vergleich, den wir in der Pressemeldung gebraucht haben, ist eben, würde man das auf ein Autoradio übertragen, wäre das als kurzes Knacken zu hören, irgendwo zwischen Kurzwelle und UKW. Und man kann es so formulieren, es ist der letzte Aufschrei von Elementarteilchen, die mit fast Lichtgeschwindigkeit auf die Erdatmosphäre auftreffen und da eben zerlegt werden. Und in Form von Radioblitzen bei niedriger Frequenz, also bei den ganz langen Wellenlängen im Meterbereich, nehmen wir die wahr. Und es war das europäische Niederfrequenz-Radioteleskop-Netzwerk, LOFA, mit dem eben auch diese Entdeckung entsprechend gemacht wurde.
Was jetzt etwas zu kurz gekommen ist, vielleicht in der Nennung der Wissenschaftler, die oder der Teams, die maßgeblich daran beteiligt sind. Fakt ist jedenfalls, dass bei allen vier Meldungen das Max-Planck-Institut für Radioastronomie beteiligt war.
Das ist richtig. Wir sind bei allen vier Meldungen mit Wissenschaftlern beteiligt. Das ist im Fall von dem kalten Staub im Universum unser APEX-Teleskop in Chile. Und wenn ich sage jetzt unser APEX-Teleskop, dann meine ich, dass das wirklich federführend von unserem Institut, dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie, betrieben wird, aber in Zusammenarbeit mit der Europäischen Südsternwarte, der ESO, und dem schwedischen Onsala-Observatorium. Und Atlas Gall ist eben auch mit einem in unserem Institut gebauten Empfangssystem am APEX gemessen worden, nämlich mit der Labuca Kamera zur Aufnahme in diesen Submillimeterwellenlängen. Also an diesem Projekt sind wir sogar in mehrfacher Hinsicht beteiligt. Am Phänomen der schnellen Radiostrahlungsausbrüche, der FRBs, an beiden Veröffentlichungen stellen wir Co-Autoren aus unserem Institut. Im Fall von der Wiederholung ist es sogar die Erstautorin Laura Spittler, die Mitarbeiterin bei uns im Institut ist. Und bei dem letzten Projekt, den ultrakurzen Radioblitzen von kosmischen Geschossen, da ist es eine Veröffentlichung eben auch mit einer ganzen Reihe von Co-Autoren. Es sind 5 Leute aus unserem Haus beteiligt und mit federführend in dem Projekt ist Heino Falke. Heino Falke ist Professor an der holländischen Radboud-Universität in Nimwegen. Er ist aber auch als Gastwissenschaftler bei uns im Institut und trägt ein Zukunftsprojekt in diesem Wellenlängenbereich, nämlich die Kamera zur Abbildung des schwarzen Lochs im galaktischen Zentrum. Da hat man vielleicht schon drüber berichtet unter dem Stichwort Black Hole Cam. Das ist eine Zusammenarbeit von Herrn Falke mit Michael Kramer, unserem geschäftsführenden Direktor, und Luciano Rezzolla an der Universität Frankfurt.
Wer das Ganze nochmal etwas sich vertiefen möchte, der schaue ganz einfach auf die Internetseite vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Und das wäre dann
www.mpifr-bonn.mpg.de. Leider etwas kompliziert, aber über diverse Suchprogramme kommt man sehr schnell zu unserem Institut, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, und da steht es dann unter Aktuell und Forschung als die letzten 4 Meldungen.
Und ich höre schon, dass vielleicht die eine oder der andere Hörer fragen würde, warum brauchen wir das, warum müssen wir das wissen? Letzten Endes geht es ja höchstwahrscheinlich darum, zu erfahren, woher wir kommen und wohin die Reise geht.
Man kann es sogar mit Goethe formulieren, unsere Wissenschaft, die Astronomie, genauso wie erweitert auch jedwede Art von Grundlagenforschung, dient dem zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das ist genau, wie Sie sagen, die fundamentalen Fragen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wie ist das Universum entstanden? Wie die Galaxien, die Sterne, Planeten und letztendlich auch das Leben und wir?
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg.
Ja, gerne.